for supporting cinema.
Was war die erste Frage?
Die, ja, kann ich dir, also, was war für dich das idealste Kino und warum?
Das idealste Kino ist auf jeden Fall das Cinemax. Gemütliche Sitze zum Ausfahren, viel Platz da, viel Beinfreiheit. Der Sound ist der Wahnsinn, also richtig Kino. Ich habe ja schon in vorherigen Berichten gesagt, dass ich ja von den ganzen Hallen, die jetzt zusätzlich gebucht werden, nicht wirklich überzeugt bin. Und das ist doch das mein Lieblings. Ich mag das Kubiks, weil es auch so, weil da ein bisschen mehr Fan-Optik noch so ist. Da hängt ja so ein Spider-Man auch so dran. Sowas wünsche ich mir mehr. Also da sollte die Berlinale gucken, aber das sind halt auch Multiplexe. Aber die können auch charmant sein und auch das Kino wirklich besser repräsentieren als manche Hallen, die gebucht werden.
Und zweite, letzte Frage schon. Welche Berlinale Situation oder welche Berlinale Filmszene ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Also da brauche ich nicht lange überlegen. Das ist die Zahnputzszene in Paintbrush Running. Ich hoffe, ich habe ihn richtig aus. Ich krieg's immer. Nee, Paintbrush ist wieder falsch. Ich arbeite hart an mir.
Rosebrush Pruning oder so.
Ja, Rosebrush Pruning, genau. So, muss ich jetzt aufhören, mich zu geißeln. Nein, die Zahnputzszene. Also ich möchte, dass dieser Film ins Kino kommt und
aber schreib es aber, die Zahnputzszene. Du hast schon erwähnt, aber was ist die Zahnputzszene?
Ne, das kann ich nicht. Also sagen wir es mal so. Wer das Fest gesehen hat, weiß, wenn man Unterstützung leisten muss in bestimmten Lebenssituationen, vielleicht beim Zähneputzen, dann kann es zu doch sehr kontroversen Dingen kommen. Und diese Szene ist wirklich, also auch der Schauspieler, der das macht, wundervolle Szene, wirklich ranzig hoch 10. Alle im Kino haben so gedacht, was passiert hier eigentlich gerade? Und ich freue mich schon darauf, wenn der ins Kino kommt und andere Menschen zu sehen, die da auf diese Szene reagieren. Die ist wirklich wundervoll. Und wenn, dann sind es so kleinere Momente, wo ich so sagen muss, wo ich manchmal auch überrascht bin, so kleine intime Momente. Und gestern hatte ich zum Beispiel so eine, da schossen mir gleich die Tränen so. Manchmal kennt man das gar nicht. Da schießen die gleich so in die Augen. Und dann ging es nur darum, dass zwei distanzierte Menschen plötzlich so den Kopf aneinander gelegt haben. So wie jetzt Aufbruch der Intimität. Und ich sag so, wow, und mir schossen gleich die Tränen, weil ich mir gedacht, okay, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Und sowas habe ich hin und wieder immer. Aber nichts gegenüber die Zahnputzszene, die ist wirklich revolutionär.
Vielen Dank, Filmer Luke Patrick. Und jetzt ab ins Köpfchen, beziehungsweise ab ins Kino.
Ja, genau, mach's gut.
Und danke an den anderen Filmhalunken, den zweiten, nämlich Reinhard, für die Eindrücke aus Berlin. Er hatte sich umgehört unter Fans und Filmschaffenden. Wer sind denn für euch die Favoriten in diesem Jahr? Mittlerweile ist es klar, der Goldene Bär für den besten Film ging an Gelbe Briefe von Ilka Chatak. Alles könnt ihr selber nochmal nachlesen unter berlinale.de. Und das Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken könnt ihr alle zwei Wochen samstags hier im Programm von Radio Frei hören.
Turn on. Turn on. Radio Frei.
Ihr seid in der Sendung Monatsrückblick gelandet, der Rückblick auf den Monat Februar 2026. Ich habe mich halb quer hinher gehört durch das Radioprogramm und habe einige Beiträge mitgebracht. Natürlich können das immer nur Ausschnitte sein. Alles passt ja nicht in zwei Stunden. Hier geht es weiter mit Musik aus der Sendung Zeitsprung mit Anthony. Er hatte sich in einer der Februar-Ausgaben eigentlich dem Musikzeitraum Post-Punk und New Wave Ende der 70er Anfang der 80er gewidmet. Ich sage eigentlich, denn zwischendurch hat er auch viel Musik von der australischen Band Midnight Oil gespielt. Warum? Das erzählt er euch nach dem Song und dann erfahrt ihr auch, woher eigentlich der Name der Band stammt. Midnight Oil.
Zeitsprung am Mittwochabend mit Anthony und Vinyl. Wie gesagt, heute ab und zu ein paar Songs von Midnight Oil, weil Bob Hurst am 20. Januar verstorben ist, der Schlagzeuger von Midnight Oil. Der Bandname von Midnight Oil bezieht sich auf einen Songtext von Jimi Hendrix, der heißt Burning in the Midnight Lamp. Ein Song von Jimi Hendrix. Und danach haben sie abgewandelt den Begriff Burning of the Midnight Oil. Was heißt im Englischen als Sprichwort und bedeutet so viel wie arbeiten bis spät in die Nacht. Das war jedenfalls das Motto jedenfalls von Midnight Oil. Rob Hurst, der verstorbene Schlagzeuger von Midnight Oil, hier von der 82er LP 10 to 1. Das war der erste Song von der LP aus dem Jahr 82, Outside World von Midnight Oil.
Dankeschön an Anthony an dieser Stelle für die Informationen rund um Midnight Oil und für den Song, mit dem nochmal an den Musiker erinnert wurde. Von der Musik kommen wir zum nächsten inhaltlichen Beitrag und jetzt beginnt so ein kleiner Block hier im Monatsrückblick mit Beiträgen von jungen Menschen bei Radio Frei. Zum Beispiel von Hui und Henriette. Das sind zwei SchülerInnen der 9. Klasse und sie haben im Februar ein Praktikum hier bei Radio Frei gemacht. Unter anderem waren sie mit dem Aufnahmegerät draußen unterwegs, haben eine Umfrage erstellt. Ihr Thema war die Schulzeit.
Wenn wir jetzt das Wort Schulzeit erwähnen, was kommt Ihnen oder euch sofort in den Sinn? Sind es Schulstress, Klassenarbeiten und nervige Lehrer oder eher Freunde und lustige Pausen?
Um herauszufinden, was man nach 10 bis 12 Jahre Schulzeit in der Schule ins weitere Leben mitnimmt, haben wir eine Umfrage gestartet und viele verschiedene Menschen auf der Straße gefragt, was sie aus ihrer Schulzeit mitgenommen haben.
Das ist schwierig zu sagen. Ja, die Grundausbildung halt, was man so braucht im Leben. Auch eine Menge Sachen, die die man dann später nicht mehr gebraucht hat. Aber natürlich ist Schulbildung ganz wichtig.
Ich habe mitgenommen, dass wenn ich mich anstrenge, bin ich richtig, richtig gut. Und wenn ich faul bin, habe ich zwar vielleicht mehr Spaß, aber das Ergebnis ist schlechter.
Mein Allgemeinwissen? Meine ganze Persönlichkeit, glaube ich.
Oh Gott, dass man Menschen so nehmen sollte, wie sie sind, egal was wir für Ecken und Kanten haben.
Oh, ich würde sagen, ich habe mitgenommen, dass man sich mittlerweile sehr anstrengen muss im Schulsystem jetzt auf jeden Fall. Also ich finde, es ist ziemlich schwer geworden aktuell so mit diesem veralteten Schulsystem einfach zu arbeiten und mitzugehen.
Aus der Schulzeit, man hat gute Kumpels. Und an die denke ich manchmal. Aber das ist bei mir schon sehr, sehr lange her. Aber trotzdem, ja, manchmal, in manchen Situationen, Mensch, da war Emmes dabei und das sind so die Namen.
Oh, aus meiner Schulzeit? Oh je. Ich sag, bin ich ganz froh, dass meine Schulzeit rum ist, weil es für mich hauptsächlich sehr stressig war. Aber ich glaube, so am ehesten einfach so ein, zwei Personen, mit denen ich immer noch sehr gut befreundet bin.
Viel so Wissenswertes. Viel Wissenswertes.
Ja, ich denke dasselbe halt. Aber wie gesagt, das ist schon ewig lang her, schon über 50 Jahre. 50
Jahre her, ne? Schulzeit mitgenommen, weiß ich jetzt nicht.
Ich sag von der Schule, das ist so lange her. Wir hatten noch eine schöne Schule, echt. Ja, und viel Allgemeinwissen, wichtig.
Aus meiner Schulzeit, ich würde sagen, nicht viel wahrscheinlich. Ich kann mich tatsächlich nicht so gut erinnern, nee.
Aus meiner Schulzeit, ich bin in der DDR-Zeit in die Schule gegangen. Was soll ich da mitgenommen haben?
Aus meiner Schulzeit mitgenommen, dass es wichtig ist, sich auf Freunde verlassen zu können.
Oh, wie man lernt. Also wie man sich neue Sachen aneignet am meisten und vielleicht auch, wie man mit anderen Menschen und anderen Personen umzugehen hat.
Aus der Schulzeit? Ich habe Deutsch gelernt, also ich komme aus Frankreich und ich wohne in Deutschland, also das habe ich mitgenommen.
Tja, was nehmen Menschen aus ihrer Schulzeit mit? Das war eine Frage, die Henriette und Hui auch interessiert hat. Wir haben hier die Umfrage gehört, die im Monat Februar im Programm von Radio Frei ausgestrahlt wurde. Wir bleiben bei Beiträgen von jungen Menschen. Nicht nur Hui und Henriette haben hier ein Praktikum gemacht, sondern auch Mathilda. Und sie hat sich mit dem Thema Wehrpflicht auseinandergesetzt. Eigentlich gibt es die seit 2011 in Deutschland nicht mehr, doch jetzt wieder, nämlich in Form des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes. Die Meinungen darüber spalten sich, aber die Jugend sagt ganz klar, ohne uns. Und das brachten sie auch zum Ausdruck bei Schulstreiks im vergangenen Jahr am 5. Dezember in zahlreichen Städten, unter anderem auch hier in Erfurt. Trotzdem wurde das Gesetz im Bundestag verabschiedet. Das setzt aber der bundesweiten Initiative gegen die Wehrpflicht kein Ende und der nächste Schulstreik im März ist auch schon in Planung. Was genau ändert sich mit dem neuen Gesetz aber überhaupt? Und was hat sich seit dem ersten Streik im Dezember 2025 verändert? Und wie kann man selbst aktiv werden? Dazu hört ihr jetzt einen Beitrag von Mathilda.
Deshalb gehen wir heute nicht zur Schule, sondern streiken gegen die Wehrpflicht und gegen alle Zwangsdienste. Statt Milliarden, in Waffen zu stecken, fordern wir Milliarden für Bildung, bessere Ausbildungsplätze, das Klima und für unsere Zukunft. Zeigen wir der Politik, was wir von ihren Plänen halten. Lasst uns gemeinsam laut werden.
So klang es am 5. Dezember 2025 beim Schulstreik hier in Erfurt. Gestreikt wurde gegen das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Die allgemeine Wehrpflicht wurde zum 1. Juli 2011 in Deutschland ausgesetzt. Mit dem neuen Gesetz wurde nun wieder die rechtliche Grundlage für einen verpflichtenden Wehrdienst gelegt. Das Thema wurde heiß diskutiert und neben reichlich Kritik an dem Gesetzentwurf gab es auch einige Befürworter.
Ich finde viel, das ist gut für euch Jugendliche. Ich finde das, da lernt ihr vielleicht mal ein bisschen mehr Ordnung oder was. Ich sehe es immer in meinen Enkelkindern.
Sehr gut. Also ich habe anderthalb Jahre gedient, also es tut jedem gut, mal anderthalb Jahre oder ein Jahr zu dienen oder zumindest ein soziales Jahr zu machen.
Wehrpflicht war schon immer gewesen zu DDR-Zeiten. Ich finde das schon wichtig.
Ich halte was davon, weil ich sie gemacht habe.
Ich bin da völlig raus von der Wehrpflicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ihr seid alt genug. Entscheidet, wollt ihr was für den Staat tun, wollt ihr nichts für den Staat tun. Das ist eure Entscheidung. Du kannst trotzdem davon Abstand nehmen. Also es ist kein Zwang dahinter. Lest es euch genau durch.
Ich habe es mir genau durchgelesen und kann widersprechen. Alle Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 müssen einen Fragebogen zur Motivation und Eignung ausfüllen. Das ist verpflichtend und somit Zwang. Und auch die ab 2027 geplante Musterung ist Zwang. Dagegen gingen im Dezember vergangenen Jahres allein in Erfurt ungefähr 670 SchülerInnen auf die Straße statt in die Schule.
Also wir sind hier, weil wir gegen eine Wehrpflicht und generell gegen Krieg sind, auch wenn es uns jetzt nicht direkt betrifft, sondern erstmal ja generell so Jungs und halt Männer. Aber wir wollen es halt auch für alle einfach generell nicht und sind dagegen, ja.
Ja, wir finden es halt extrem wichtig. Es geht hier auch nicht nur um uns, es geht um alle Schüler und Schülerinnen in Deutschland und deswegen finden wir es einfach extrem wichtig, hier zu sein und uns dafür einzusetzen.
Also ich bin hier, da ich sehr viele Kollegen habe, die tatsächlich schon über 18 sind und ich keine Lust habe, dass die eingezogen werden, weil das wäre scheiße. Weil ich sage immer, Studentenfutter statt Kanonenfutter.
Weil ich einfach gegen die Wehrpflicht bin und ich finde, das geht gar nicht, dass sie das wieder einführen wollen. Das war einmal abgeschafft und das soll nicht wieder zurückkommen.
Wir sind heute hier, um gegen die Wiedereinführung von der Wehrpflicht zu demonstrieren. Ich bin gegen die Wehrpflicht, weil ich denke, es sollte jedem die Wahl gelassen werden, ob man kämpfen gehen möchte oder ob man lieber in den Zivildienst gehen will.
Ich finde es nicht richtig, dass einfach über uns entschieden wird, ohne uns zu fragen.
Trotzdem wurde das Gesetz am 5. Dezember 2025 im Bundestag verabschiedet. Das setzte dem Kampf gegen die Wehrpflicht jedoch kein Ende. Der nächste Streiktermin am 5.3.2026 stand schon fest. Und bis dahin müsse es darum gehen, Schulstreikkomitees in weiteren Schulen und Orten zu gründen. Außerdem gegen Bundeswehrwerbung an Schulen aktiv zu werden, so die Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht. Ich habe mit zwei Mitgliedern des Schulstreikkomitees in Erfurt gesprochen und gefragt, ob sie einen Unterschied im Engagement und Interesse der SchülerInnen im Vergleich zum ersten Streik sehen.
Ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt im Engagement und Interesse der Schülerinnen im Vergleich vom ersten Wehrpflichtstreik zu diesem Wehrpflichtstreik. Aber ich denke, dass es vergleichbar ist mit allen Events, die irgendwie zweimal stattfinden. Es ist nie wirklich gleich. Beim letzten Mal gab es auch einfach andere Gegebenheiten. Da war es zum Beispiel so, dass wir nur wenige Wochen Zeit hatten und dann in diesen Wochen wirklich intensiv viel gemacht wurde. Jetzt haben wir viel mehr Vorlaufzeit und haben zwar einen harten Kern an Menschen, die jedes Mal dabei sind und auch sehr engagiert sind, aber die Masse der Menschen ist auf jeden Fall gerade noch ein bisschen geringer. Ich denke aber, das wird sich auf jeden Fall noch ändern in den nächsten Wochen und bin mir ziemlich sicher, dass dann noch mehr Menschen dazukommen werden, desto näher wir dem Datum, also dem 5.3. kommen.
Ich habe mich auch erkundigt, wie Sie die Stimmung nach dem vergangenen Streik wahrgenommen haben, bei dem das Gesetz ja leider trotzdem verabschiedet wurde.
Ich glaube, die Stimmung der jungen Menschen nach dem ersten Streik und nach der Verabschiedung des Gesetzes waren sehr zwiegespalten. Einerseits natürlich Frustration, weil man das Gefühl hatte, die eigene Stimme wird nicht gehört, obwohl man sich ja so zahlreich dafür eigentlich eingesetzt hat. Andererseits aber auch noch dieser weitere Wille von, da ist jetzt was passiert, was uns nicht gefällt, gegen das wir eigentlich uns eingesetzt haben, gegen das wir gestreikt haben. Aber das muss jetzt nicht das Ende sein, denn es ist jetzt passiert und das heißt nicht, dass wir jetzt einfach aufhören und sagen, okay, wir finden uns jetzt damit ab, sondern es ist einfach trotzdem eine Motivation zu sagen, wir machen weiter und wir zeigen weiterhin, dass uns das nicht passt und dass wir dagegen stehen. Also ich denke, die Stimmung ist trotzdem immer noch hoffnungsvoll und motiviert, immer noch etwas dagegen zu tun.
Außerdem haben wir über Probleme gesprochen, auf die Sie in der Planung stoßen. Vielleicht auch solche, die jetzt beim zweiten Mal neu hinzugekommen sind.
Ich denke, das größte Hindernis, die größte Herausforderung in der Organisation ist vermutlich gerade die Mobilisierung von jungen Menschen. Denn während viele junge Menschen ja schon wissen, dass Streiken eigentlich ihr Recht ist und dass sie ihre Meinung äußern können, haben viele auch Angst vor Repressionen und vor Nachteilen, die sie erfahren können. Einfach weil das in Erfurt auch schon passiert ist, dass junge Menschen fürs Streiken Nachteile bekommen haben. Und ich glaube, darum ist es auch gerade wichtig, dass wir gemeinsam kommen, dass wir uns organisieren und zusammen darüber sprechen, wie wir Repressionen verhindern können und wie wir uns gegenseitig unterstützen.
Daraus ergab sich dann auch die Frage, ob Sie aus dem ersten Streik etwas gelernt haben, das Sie diesmal anders machen möchten.
Ja, auf jeden Fall. Beim ersten Schulstreik haben wir gemerkt, wie wichtig klare Absprachen und eine gute Struktur sind. Dieses Mal haben wir schon früher angefangen mit dem Plan, verteilen die Aufgaben konkreter und achten stärker auf Kommunikation mit allen Schulen, damit sich noch mehr Klassen beteiligen können. Außerdem wollen wir mal Raum für Schülerinnenstimmen schaffen und probieren, bei den Komitees-Treffen mehr Schülerinnen gewinnen zu können.
Ich habe gefragt, wie lange die Streiks weitergehen sollen, wenn sich nach dem kommenden nichts ändert.
Wir sehen den Schulstreik nicht als einmalige Aktion, sondern als längeren Prozess. Solange die Politik an der Wehrpflicht und an anderen Zwangsdiensten festhält, werden wir laut bleiben, ob durch weitere Streiktage, Demos oder kreative Aktionen an den Schulen. Meiner Meinung nach steht ein konkretes Enddatum nicht fest. Wir hören erst auf, wenn klar ist, dass unsere Forderung nach echter Freiwilligkeit und guter sozialer Absicherung ernst genommen wird.
Jetzt könnten Leute sagen, das Gesetz ist durch, protestieren bringt nichts mehr. Ich habe mich gefragt, was Ihre Entgegnung darauf wäre.
Gesetze können geändert werden. Das zeigt die Geschichte ja ständig. Und ohne Druck von der Straße passiert politisch oft gar nichts. Gerade jetzt ist meiner Meinung nach der Protest wichtig, weil sich Politikerinnen und Parteien überlegen müssen, ob sie an einem unpopulären Gesetz festhalten wollen, wenn sie merken, dass besonders junge Menschen das nicht akzeptieren. Unser Streik richtet sich deshalb bewusst nicht nur gegen ein Gesetz auf dem Papier, sondern für eine Gesellschaft, in der niemand zum Militär oder Zwangsdienst gedrängt wird.
Also, tragt euch ein und sagt euren Freunden Bescheid. Am 5. März ist wieder Schulstreik. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Wenn ihr euch mit beim Streikkomitee beteiligen wollt, schaut auf dem Instagram-Account des Schulstreik gegen Wehrpflicht Erfurt vorbei. Dort findet ihr die Termine der offenen Planungstreffen und Infos rund um die Streiks.
Das war ein Beitrag von Mathilda zum Thema Gemeinsam laut gegen die Wehrpflicht, Eindrücke von protestierenden SchülerInnen. Mathilda hat hier ein Praktikum bei Radio Frei gemacht und da entstehen unter anderem solche Beiträge. Weiter geht's hier im Monatsrückblick mit Musik, die ich in der Sendung A bis Z gehört habe, einem Informationsmagazin. Musik, die uns aufs nächste Thema einstimmt, nämlich den Sport. We'll be right back.
Tja, da ist es fast zu Ende, ne? Welch schöne Musik von Stardust und der Song heißt Fantasia Italiana und warum bringen wir italienische Musik her? Weil wir mitten im Sport sind. Heute Abend werden sie feierlich eröffnet, die Olympischen Winterspiele 2026 und das war der Olympia-Song für dieses Jahr.
Gehört im Infomagazin A bis Z im Februar hier im Programm von Radio Frei. Vom 4. bis zum 22. Februar haben die Olympischen Winterspiele in Italien stattgefunden. Deshalb hatte Frank hier diese Musik herausgesucht. Mit den Olympischen Spielen hat sich auch eine andere Sendung hier im Programm beschäftigt, nämlich Sport Express. Das ist eine neue Sendung. Moderiert wird sie von Ben und Paul, zwei Sportschüler vom Sportgymnasium Erfurt. Und einmal im Monat nehmen sie uns mit auf eine Reise durch die Welt des Sports mit aktuellen Themen, Einblicken, die es sonst vielleicht nicht so gibt in die Sportwelt, vor allem auch aus dem Leistungssportbereich. Und in der Februar-Ausgabe von Sport Express hat Ben mit seinem Co-Moderator und auch Fußballspieler Paul gesprochen. Themen waren unter anderem so Vermarktung im Sport, Veränderungen in der Sportwelt. Aber sie haben auch hinter die Fassade eines Leistungssportlers geblickt, nämlich auf das sensible Thema Verletzungen im Sport.
Wenn wir uns eingestehen, wissen wir, glaube ich, beide, auch ich, der schon verletzt war, das zerrt am Ego. Und das nimmt einen nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental mit.
Ja, das Mentale auf jeden Fall und körperlich natürlich unbestreitbar. Ganz klar, dadurch, dass was kaputt geht im eigenen Körper. Bei mir war das Mentale vor allem, weil ich wusste, dass dadurch mir eine Chance genommen wird, etwas zu erreichen, was ich in den nächsten Monaten vorhatte. Das war zu dem Zeitpunkt, für Neuseeland zu spielen. Ich hatte die Einladung bekommen für die Lehrgänge und zur WM, für die U20-WM. Also ich hätte eine U20-WM für Neuseeland spielen können. Und das hat dann in dem Moment, als die Diagnose Kreuzbandriss kam, natürlich meine komplette Welt zusammenfallen lassen.
Ja, also ich finde dafür, dass Fußball ja eigentlich vor allem hier in Deutschland oder in Europa so ein Sport ist, den ja schon die breite Masse kennt und auch viele, viele Jugendliche, Jungs, Mädchen spielen, ist es doch, glaube ich, ein sehr schwieriger Werdegang zum Profi, oder nicht?
100%, weil dadurch, dass so unfassbar viele Menschen, also wirklich Millionen allein in Deutschland, diesen Weg gehen wollen, ist natürlich die Bandbreite immens. Und es da in die Elite zu schaffen, ist unfassbar schwer und das schaffen dann aus dieser Elite auch nur 0,1% in den Profibereich und damit ihr Geld zu verdienen. Ich war nicht gut genug, um mit Fußball mein Geld so zu verdienen, dass ich nicht hätte nochmal arbeiten gehen müssen nach meiner Karriere. Aber
trotzdem sehr ärgerlich, ne?
Trotzdem super ärgerlich und ich, wie du es ja gesagt hast, ich arbeite trotzdem weiter an meinem Comeback, also um wieder auf dem Platz zu stehen. Leider musste ich noch ein zweites Mal operiert werden, weswegen es jetzt schon so eine lange Zeit her ist und sich dieser Prozess immer noch nach wie vor zieht und ich immer noch keinen Ball am Fuß hatte seit dem November 2024. Aber ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, natürlich ist da der mentale Teil wirklich der entscheidende, weil der entscheidet dann, ob man wirklich nochmal angreifen möchte und ob man dafür arbeitet, wieder fit und gesund zu werden oder ob man eben in Selbstmitleid versinkt und sich ständig die Frage stellt, was wäre, wenn das nicht passiert wäre, wo ich natürlich auch zugeben muss, dass ich mir die stelle, allein durch die Geschichte mit Neuseeland zum Beispiel, aber ich arbeite dran, wieder zurückzukommen. Ich habe für mich direkt gemerkt, nach meinem einen Tag, den ich total am Boden zerstört war, dass ich unbedingt wieder spielen will, dass ich wieder fit werden will und ich glaube, das ist aber für vor allem junge Sportler, die nochmal deutlich besser sind als ich in ihrem Sport, ob das Fußball ist oder ein anderer Sport, dass das wirklich eine Herausforderung sein kann. Und da fallen ja auch viele in ein Loch rein. Zum Beispiel Kevin Panewitz, verletzungsgeplagt, eines der aufstrebenden deutschen Talente gewesen. Jetzt Geschichte.
Ja, verrückt, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich glaube, dass da der Sport vielen Leistungssportler, Freizeitsportler, Hobbyläufer oder auch vielleicht gar keine Sportler, der kann immer was mitgeben. Und ich glaube, dass vor allem in so einer Verletzung das Mindset und die Mentalität, die man hat, einen wahrscheinlich schon sein Leben lang begleitet hat. Das heißt, vielleicht bist du schon immer ein kämpferischer Typ gewesen. aber dass das vor allem im Nicht-Profisport immer, immer schwieriger ist, damit klarzukommen. Denn wenn du jetzt mal guckst, einer der größten US-Sportler der momentanen Zeit wahrscheinlich, Patrick Mahomes, hat sich auch sein Kreuzband gerissen letztes Jahr und wird Anfang der Saison, das heißt dieses Jahr im Oktober, dieses Jahr im September, wieder auf dem Platz stehen wahrscheinlich, weil die einfach so eine gute Versorgung haben, während das natürlich Amateursportler oder Nachwuchsathleten noch gar nicht besitzen.
Ja, klare Sache. Also meine Reha ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, was Florian Wirtz, deutscher Nationalspieler, der sich auch das Kreuzband gerissen hat, im selben Alter wie ich. Ganz klare Sache, ja. Da kann man vielleicht einen guten Vergleich ziehen zwischen meiner Reha und der von Florian Wirtz, dem wahrscheinlich größten deutschen Talent aktuell, nach Lennart Karl vielleicht, ne, mittlerweile. Aber was der für eine Reha hatte, als der sich das Kreuzband gerissen hat, und der war, meine ich, auch 18, als er sich das Kreuzband gerissen hat, und seine Reha mit meiner zu vergleichen, das sind einfach Welten. Und die entscheiden dann am Ende eben darüber, wie schnell man wieder fit ist und auch wie stabil das Knie dann wieder sein kann. Das sind einfach massive Unterschiede und die entscheiden eben darüber, über sportlichen Erfolg und über Lebensgeschichten. Und bei ihm kann man sagen, der ist stärker zurückgekommen. Das sagt man ja auch gerne. Ja. Comeback stronger. Habe ich immer belächelt, aber ich muss mittlerweile sagen, nur als kleine Anekdote, dass ich denke, wenn ich dann jemals wieder spielen sollte, dass ich zumindest körperlich stärker zurückkommen werde, weil ich in der Zeit ein viel besseres Gespür für meinen Körper entwickelt habe und gemerkt habe, wie wichtig es ist, nicht nur gegen den Ball zu treten und Kopfbälle zu machen, sondern vielleicht auch noch mal eine Minute Unterarmstütz zu machen am Tag.
Ja, einfach an anderen Schrauben
zu drehen.
An anderen Stellschrauben.
Ja.
Ja, ich kann nur von meiner Geschichte erzählen. Ich habe mir eine Achillessehnenentzündung zugezogen. Und ich weiß noch, dass ich damals, ich würde nicht direkt sagen, in ein tiefes Loch gefallen bin, aber ich weiß schon, dass das eine körperlich natürlich schwere Zeit war, aber auch mental. Ich hatte vor der Schule manchmal Physio. Also wenn wir um 9 Uhr erst Unterrichtsbeginn hatten, bin ich 7 Uhr schon zur Physio für 2 Stunden gegangen. Dann in den Unterricht, dann haben wir an der Sportschule mittags ja auch noch Training. Dann nach der Schule auch noch Training. Das Training konnte ich natürlich nie wirklich mitmachen oder bin Rad gefahren oder irgendwas, was eben meine Ausdauer einigermaßen aufrechterhält, um dann abends vielleicht nochmal zur Physio oder nochmal nur zur Gymnastik oder zur Massage zu gehen. Und dann kommst du 20 Uhr wieder, machst noch Hausaufgaben und denkst dir, ey, ich habe heute schlechter trainiert als alle. Ich lerne wahrscheinlich jetzt gleich auch für die Schule weniger oder schlechter als alle anderen, die gerade so viel Zeit haben. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und dieser Comeback-Stronger-Gedanke war natürlich da, aber das war für mich eher ja diese Anfangsmotivation, die man da noch hat. So, jetzt ziehe ich richtig durch. Und auch da habe ich, und ich glaube auch viele andere, die sich in so einer Lage befinden, schon auch mit dem Gedanken gespielt, lohnt sich das Ganze noch? Man ist jetzt 18, man ist jetzt 19. Die Zeit an der Sportschule ist in 1-2 Jahren rum. Wird man danach Profi, wird man es nicht? Und ja, ich glaube, das ist eine sehr schwierige Phase, in der man sich befinden kann, vor allem als Nachwuchstalent, als dass ich dich und mich jetzt bezeichnen würde.
Ja, oder bezeichnet hättest.
Bezeichnet hätte, ja, das stimmt.
Das passt wahrscheinlich eher. Ja, aber da hast du natürlich vollkommen recht. Aber da muss man auch wieder sagen, im Vergleich zum Amateursport, dass du ja auch gerade eben schon gesagt hast, dass da die Motivation einfach nochmal eine andere ist. Ich habe auch in dem Moment dann überlegt, wie würde ich mich jetzt überhaupt hochziehen können, wenn ich nicht Leistungssportler wäre und auf was hinarbeiten würde, wo ich wieder hin möchte, sondern Fußball einfach mein Hobby ist und man dann vielleicht die Motivation wirklich sich erzwingen muss.
Ja, mir hat viel geholfen von anderen Athleten, die nicht unbedingt nur Leichtathletik oder was weiß ich, Fußball, irgendwie bekannte Sportarten gespielt haben oder ausgeübt haben. Einfach Videos oder Dokumentationen gab es auch teilweise in den sozialen Medien über deren Comeback von einer Verletzung. Und das hat mich einfach sehr, sehr motiviert zu sehen, vielleicht kommt man nicht stärker zurück oder schneller oder ausdauernder, aber dafür mental auf jeden Fall gewappneter und besser aufgestellt.
Da hast du vollkommen recht. Und mental kommt man auf jeden Fall stärker zurück. Und mir hat dabei immer geholfen Bobby McFerrin, denn der sagt, don't worry, be happy.
In diesem Sinne.
Das waren Ben und Paul in der Sendung Sport Express hier bei Radio Frei. Sie haben gesprochen über das Thema Verletzungen im Sport, genauer gesagt im Leistungssport. Die Sendung Sport Express hört ihr am dritten Sonntag im Monat hier im Programm von Radio Frei.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Musik von Bobby McFerrin hatten sich hier Ben und Paul rausgesucht in ihrer Sendung Sport Express. Das heute hier, was ihr gerade hört, ist der Monatsrückblick auf den Monat Februar 2026 und wir biegen so langsam schon Richtung Ende ein. Und jetzt wird es aber erst einmal lyrisch, denn im Vormittagsmagazin unterdessen am 17. Februar hat Asmus wieder ein Kalenderblatt vorgetragen. Er hat sich eine berühmte Persönlichkeit herausgegriffen und hat mit Donata darüber gesprochen. Diesmal ging es um Harry Heine. Er dürfte euch besser bekannt sein als Christian Johann Heinrich Heine.
Er wurde dann im Friedhof Montmartre im 18. Arrondissement in Paris beigesetzt. Und man kann auch heute noch auf seinem Grabstein ein Gedicht vor ihm lesen. Und das geht so. Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden, unter Linden an dem Rhein? Werd ich wohl in einer Wüste eingescharrt von fremder Hand? oder ruhig an einer Küste eines Meeres in dem Sand. Immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel, dort wie hier, und als Totenlampen schweben nachts die Sterne über mir. Die kann man schön heute immer noch auf dem gemeinsamen Grab von ihm und seiner Frau auf diesem Montmartre-Friedhof in Paris heute immer noch sehen.
Dankeschön, Asmus, für diese Lyrik in der Sendung am 17. Februar, denn das war der Todestag von Heinrich Heine, der 17. Februar 1856. Und in diesem gemeinsamen Vormittagsmagazin gab es noch andere Themen. Donata hat sich mit dem Thema Bahnhofsmission beschäftigt, denn auf Gleis 3 bis 8 hier am Erfurter Hauptbahnhof steht ein Pavillon der Bahnhofsmission seit 2022. Und im Gespräch mit Donata erzählt Dr. Hubertus Schönemann mehr über diese Arbeit. Schönemann ist Vorsitzender vom Verein Bahnhofsmission Erfurt und er erklärt, wie eigentlich die Arbeit als ehrenamtlicher Helfer bei der Bahnhofsmission Erfurt aussieht. Ausgehend eben von diesem Pavillon, den ihr vielleicht schon am Gleis 3 bis 8 gesehen habt.
Der erlaubt uns natürlich im Augenblick, dass wir einen Rückzugsraum haben für Menschen, die dort kommen, die sich dort aufwärmen. Es gibt dort für jede Person ein warmes Getränk, wenn das nötig ist, oder Wasser. Das heißt, dieser Pavillon ist tatsächlich eine Möglichkeit, auch einen Schutzraum, eine Möglichkeit, sich aufzuhalten, ein Gespräch zu haben oder so, und wird auch sehr frequentiert von Reisenden, aber auch von Menschen, die jetzt in prekären Lebenslagen sind, die zum Beispiel draußen wohnen oder die am Bahnhof gestrandet sind und so weiter.
Und da kann man dann einfach reingehen, wenn man jetzt am Bahnhof den Zug verpasst hat oder der auf sich warten lässt und sich denkt, ach, ist offen, kann ich mal rein?
Genau, viele Leute denken immer, Bahnhofsmission ist nur was für Wohnsitzlose. Tatsächlich ist es so, dass wir von unseren Standards her sagen, jeder und jede kann hier kommen, kann sich hier aufhalten. Das heißt, wir haben auch Menschen, die einfach mal eine halbe Stunde auf den Zug warten. Wir haben Leute, die da ihr Laptop auspacken. Wir hatten neulich mal jemanden, der sein Handy aufladen musste. Wir hatten mal eine Frau, die suchte eine Möglichkeit, ihr Säugling zu stillen. Und das war eben auch schwierig so am Bahnhof. Dafür ist der Pavillon wirklich eine gute Geschichte.
Und kommt man dann immer mit den Gästen ins Gespräch oder kommt es dann drauf an, wie die drauf sind, ob man lieber sich zurückziehen möchte?
Ja, das kommt ganz drauf an, wie unsere Gäste das möchten. Also hier bei uns wird niemand zu etwas gezwungen oder so oder genötigt. Das heißt, wir brauchen dann schon ein bisschen Erfahrung zu sehen, ist da jemand, der jetzt erstmal seine Ruhe haben will und sich da hinsetzen will? Das gibt es, ne? Es gibt manchmal auch Sprachbarrieren, dass einfach Menschen da sind, wo wir uns einfach von der Sprache her nicht oder nur schwierig verständigen können. Aber es gibt natürlich auch Menschen, wo wir merken, da braucht jemand vielleicht mal ein Gespräch oder da ist es mal gut, sich dazu zu setzen. Wir machen einfach die Erfahrung, dass zu uns auch Menschen kommen, die zu Hause einsam sind und deswegen an den Bahnhof kommen, weil da was los ist. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass sich da im Laufe der Jahre auch sowas wie eine kleine Community gebildet hat. Also es kommen auch Menschen, die sagen, es ist mir wichtig, da in der Bahnhofsmission zu sein. Vielleicht nur eine Stunde am Donnerstagnachmittag oder am Freitag. Wir hatten letzte Woche eine, die hat ihren 65. Geburtstag bei uns gefeiert, hat eine Flasche alkoholfreien Sekt mitgebracht und so haben wir quasi als Familienersatz ihren Geburtstag mit ihr gefeiert und angestoßen.
Das ist eine richtig coole Sache. Also, dass man sich dann, dass die Frau sich so aufgehoben gefühlt hat, dass sie mit euch gefeiert hat.
Ja, das ist natürlich Beziehungsarbeit. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist nochmal das Wichtige. Natürlich gibt es so kleine Hilfsdienstleistungen oder Dinge, die wir vielleicht materiell tun können. Auch jetzt, sage ich mal, Reisenden mit Einschränkungen zu helfen, vielleicht von einem Zug in den anderen zu kommen. Das machen wir ja auch in Zusammenarbeit mit der Bahn oder wir kooperieren da mit der Bahn. Aber vielleicht ist das Wichtigste, dass wir einfach Zeit haben am Bahnhof und dass wir Aufmerksamkeit haben für Menschen. Und das ist eine Währung, die vielleicht nochmal wichtiger ist als Euro oder irgendwelche also jetzt materielle Hilfen, dass wir den Eindruck haben, oder es ist uns wichtig, dass wir sagen, wir behandeln Menschen auf Augenhöhe. Und wir möchten gerne, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Kräfte, die sie selber haben, dass sie die aktivieren können. Also wir machen nicht etwas, wo wir Leuten etwas abnehmen oder so mit Helfersyndrom, sondern uns ist einfach wichtig, dass wir Menschen ihre Würde zurückgeben oder sie so behandeln, dass ihre Würde auch deutlich wird.
Gibt es etwas, was ihr nicht machen dürft? Also wo der Bahnhof sagt, nee, das sollt ihr nicht machen?
Also als wir angefangen haben im Pavillon, gab es die Vereinbarung mit der Bahn, dass wir dort kein Essen ausgeben. Das kann ich auch verstehen, weil es gibt Einrichtungen in Erfurt, die Essen ausgeben. Da verweisen wir auch hin. Das ist zum Beispiel der Tagestreff von der Caritas in der Regierungsstraße. Mit denen haben wir guten Kontakt. Und da wissen die Leute auch, dass sie dort was zu essen bekommen. Wir geben jetzt direkt am Bahnhof kein Essen aus. Bei uns gibt's wie gesagt den diakonischen Kaffee oder Tee oder Wasser. Es gibt eine kleine Süßigkeit und das ist auch das, was die Leute auch so bei uns schätzen.
Nun ist es ja gerade ziemlich kalt, der Winter lässt grüßen. Und wirkt sich das inwiefern auf die Arbeit in der Bahnhofsmission aus? Habt ihr mehr Zulauf oder weniger?
Also wir merken schon, dass diejenigen, die jetzt wirklich auch draußen schlafen, auch bei diesen Temperaturen, dass die dann auch eine Möglichkeit brauchen, sich aufzuwärmen. Also die Gäste, von denen wir wissen, dass sie eben draußen übernachten, die kommen dann schon auch regelmäßig, auch längere Zeit, um sich aufzuwärmen, um Kaffee zu trinken. Und das möchten wir auch gerne unterstützen. Wir merken auch, dass, sag mal, die Hilfsdienstleistungen, die wir so um das Thema Kältehilfe haben, dass die auch gut frequentiert werden. Wir haben ja in Einzelfällen auch die Möglichkeit, auch Schlafsäcke auszugeben. Wir haben, wenn wir entsprechende Möglichkeiten haben, Gelder, können wir auch so Thermoskannen ausgeben. Also so kleine Hilfestellungen, die gibt es dann bei uns schon bei Bedarf. Und da merken wir schon, dass das auch wichtig ist. Ja.
Und kann man sich, wenn man jetzt im Ehrenamt ist, aussuchen, ob man lieber im Pavillon ist und dort die Menschen begrüßt oder ob man, sieht man ja immer, diese blauen Westen sich anzieht und durch den Bahnhof streift.
Also alle unsere freiwillig Engagierten, die haben eine blaue Weste. Das ist sozusagen das Erkennungszeichen. Wir versuchen, jede Schicht mit 3 Personen dann zu besetzen. Gelingt uns nicht immer, aber dann können wir im Endeffekt auch immer sagen, eine Person kann im Pavillon bleiben, um die Gäste auch zu betreuen. Und 1 bis 2 Personen sind dann im mobilen Bahnhofsdienst unterwegs, entweder mit Reisehilfen, für die wir dann von der Bahn die entsprechenden Laufzettel bekommen, weil die Personen sich vorher bei der Bahn angemeldet haben. Oder sei es, dass wir einfach so im Bahnhof mobil unterwegs sind, um Kontakt zu knüpfen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, auch Notfälle dann zu sehen. Und ja, dann ergibt sich eben immer, dass es auch Leute gibt, die vielleicht eher im Pavillon bleiben. Und es gibt eher Leute, die sagen, ich muss jetzt mal raus und möchte gerne mich bewegen. Aber wir haben jetzt nicht eine feste Struktur, wo wir sagen, es gibt nur Leute, die im Pavillon sind und Leute, die mobil unterwegs sind, sondern wir merken schon, weil die Teams natürlich auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind, dass wir da, die Teams müssen das vor Ort dann eben gucken, wie sie das machen. Aber wichtig ist, muss immer einer im Pavillon dann auch sein.
Wenn man jetzt bei der Bahnhofsmission einsteigen möchte, wie lange sollte man mindestens dabei sein oder was für Voraussetzungen gibt es?
Also die erste Frage ist so, natürlich gibt es Leute, die schon seit Anfang an bei uns dabei sind. Es gibt auch Leute, die mal 2 Jahre so dabei sind. Was wir nicht so richtig, also was wir nicht brauchen, sind Menschen, die einfach nur mal sagen, ich will mal an Weihnachten was Gutes tun und mach da bei euch mit. Also ein Engagement bei der Bahnhofsmission sollte schon in gewisser Weise auf Dauer angelegt sein, auf eine längere Zeit. Wobei wir da ganz realistisch sind, junge Leute zum Beispiel, Studierende, da kann es schon sein, dass die dann eben ihr Studium abschließen, noch mal woanders hinziehen. Da haben wir dann auch schon, dass Leute einfach sich für 2 Jahre oder so bei uns dann engagieren. Aber wir möchten dann gerne schon auch, dass es ein längerer Zeitraum ist als nur irgendwie 2 Wochen. Das wäre ja nur so ein Praktikum. Und deswegen suchen wir uns die Leute auch ein bisschen aus. Also wenn jemand Interesse hat, dann führen wir erstmal ein Gespräch, um einfach mal zu gucken, was ist die Motivation bei uns anzufangen? Wie ist die Person so drauf? Was prägt die? Was müssen die mitbringen? Also erstmal müssen sie kontaktfreudig sein. Dann ist uns sehr, sehr wichtig, dass sie kein Helfersyndrom haben. Das heißt also nicht weil sie selber sich so wichtig finden, die armen kleinen Würstchen denen zu helfen, sondern ich meine das ironisch natürlich jetzt, ne, sondern dass es wirklich auch ein Interesse gibt, mit Menschen in Kontakt zu treten, die auch in einem ganz anderen Milieu angehören und so, auch keine Berührungsängste. Uns ist sehr wichtig, dass wir in unserem Pavillon oder in unserer Arbeit, dass wir dort keinen Sexismus haben, keinen Rassismus. Wir möchten gerne, dass Menschen dort geschützt werden. Also das ist eben auch eine wichtige Frage für unsere freiwillig Engagierten, dass wir hier Menschen haben, die auch andere akzeptieren, so wie sie sind, egal ob sie jetzt so mal eine bestimmte Religion haben oder eine bestimmte Weltanschauung oder so. Das ist etwas, wo wir sagen, hier kann jeder auch kommen.
Hier haben wir Hubertus Schönemann gehört. Er ist Vorsitzender des Vereins Bahnhofsmission Erfurt. Donata war mit ihm im Gespräch über die Arbeit als ehrenamtlicher Helfer bei der Bahnhofsmission Erfurt. Diesen Pavillon findet ihr am Gleis 3 bis 8 am Bahnhof Erfurt. Und das war nur ein Ausschnitt aus dem Interview. Und das gesamte Gespräch könnt ihr nachhören in der Mediathek unter radio-frei.de. Hier habe ich noch eine Musik für euch, die ich gehört habe im Februarprogramm bei Radio Frei in der Sendung Muckefuck mit Susan und Lynn. Muckefuck ist eine Sendung für und mit musikalischen Neuvorstellungen und das nächste Lied gehört da natürlich auch dazu.
Day after day I'm turning colorblind. Everything looks dim and dry. My limbs are paralyzed. How did it happen? How did I choose to leave my home, to lose my light? Lately I can't recall. Are growing roots. I see their faces, the flame has died. They found a way to compromise. How do I look for mine? Thank you.
20 Days of Summer von Marta Del Grandi. Und das ist ein Song, der von ihrem neuen Album stammt. Das heißt Dream Life.
Dankeschön, Susan, für die Infos. Und diesen Song gehört in der Sendung Muckefuck im Februar. Zusammen mit Lynn moderiert Susan diese Sendung bei Radio Frei. Und damit sind wir schon fast am Ende vom Monatsrückblick angelangt. Dem Rückblick auf den Monat Februar 2026. Ausschnitte aus dem Programm und Einblicke auch in das eben sehr vielfältige Programm von Radio Frei mit vielen inhaltlichen Beiträgen und mit auch vielen Musiksendungen. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr das tun online in der Mediathek. Unter radiofrei.de findet ihr viele Beiträge zum Nachhören. Und unser ganzes Programm ist dort 7 Tage lang nachhörbar mit Musik und allem drum und dran. Hört rein, hört das Programm oder macht auch selber Radio. Ihr könnt euch melden unter redaktion@radio-frei.de mit Mitmachwünschen, mit Lob und auch mit Kritik. Den Monatsrückblick hört ihr immer am ersten Sonntag im Monat um 17 Uhr und in der Wiederholung am Samstag um 19 Uhr. Immer mit wechselnden Menschen am Mikrofon. Das war heute für euch Christine. Und ich habe diesen Monatsrückblick begonnen mit Musik für Josh. DJ Lexi von der Partyzone hat Musik für Josh gespielt. Josh, unser langjähriger Radiomacher, ist am 29. Januar verstorben. Und auch den letzten Song möchte ich Josh widmen. Es ist ein sehr ruhiger Song. Und wenn ich ihn höre, dann denke ich an Josh und sehe ich ihn vor mir mit dem Mikrofon bei der Karaoke, wie er dieses Lied singt. Tschüss, macht's gut und Grüße gehen raus.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.